Aber sie waren nicht tot. Es musste eine andere Erklärung geben. Sie ließ erneut den Blick über die Stadt schweifen und gab sich Mühe, Kaises beunruhigende Bemerkungen aus ihren Gedanken zu verbannen. Dabei fiel ihr Augenmerk auf ein Menschenpaar, zwei Gestalten, die nicht ganz so jämmerlich wie der Rest wirkten. Sie kniff die Augen zusammen und spähte in Richtung der beiden. Es waren Elantria, aber einer von beiden schien dunklere Haut als der andere zu haben. Sie kauerten auf einem Hausdach und sahen im Gegensatz zu den anderen Elantriern, die sie gesehen hatte, lebhaft aus. Etwas an den beiden war anders.
»Milady«,
Arshes besorgte Stimme erklang in ihrem Ohr, und sie bemerkte, dass sie sich über die steinerne Brüstung gelehnt hatte. Erschrocken blickte sie nach unten und merkte erst jetzt, wie hoch oben sie sich befanden. Die Umgebung verschwamm vor ihren Augen, und sie begann, das Gleichgewicht zu verlieren, wie versteinert von dem kreisenden Erdboden unter ihr.
»Milady«,
erscholl Arshes Stimme erneut und ließ sie aus ihrer Erstarrung hochschrecken. Sarene taumelte von der Mauer zurück, ging in die Hocke und schlang sich die Arme um die Knie. Einen Augenblick lang atmete sie tief durch.
»Mir geht es gleich wieder besser, Arshe.«
»Wir verlassen diesen Ort, sobald ihr euer Gleichgewicht wiedergefunden habt«, befahl das Seon mit fester Stimme.
Sarene nickte geistesabwesend.
Kaise schnaubte, »Also wirklich, wenn man bedenkt, wie groß sie ist, würde man meinen, dass sie eigentlich nicht an Höhenangst leiden dürfte.«
Wenn Dilaf ein Hund gewesen wäre, hätte er geknurrt. Wahrscheinlich hätte er außerdem Schaum vor dem Maul stehen gehabt, entschied Hyrathen. Der Artet war in einer noch schlimmeren Verfassung als sonst nach einem Besuch auf der Mauer von Elantris. Hyrathen drehte sich um und blickte zu der Stadt zurück. Sie hatten beinahe die Kapelle erreicht, aber die gewaltige Mauer, die Elantris umgab, war in ihrem Rücken immer noch sichtbar. Dort oben befand sich diese unglaubliche junge Frau, der es an diesem Tag tatsächlich gelungen war, ihn zu schlagen.
»Sie war großartig«, sagte Hyrathen unwillkürlich.
Wie all seine Landsleute hatte er tief verwurzelte Vorurteile, was das theoische Volk betraf. Theod hatte nach einem kleinen Missverständnis vor 50 Jahren sämtliche deretische Geistliche ausgewiesen und nie zugelassen, dass sie wieder einreisten. Beinahe hätte der theoische König sogar die fjordellischen Gesandten verbannt. Es war kein einziger theoischer Anhänger des Schu-de-Ret bekannt, und das theoische Königshaus war berüchtigt für seine bissige Verurteilung von allem, was mit dem deretischen Glauben zu tun hatte. Dennoch war es anregend, jemandem zu begegnen, der so leicht eine seiner Predigten zunichte machen konnte. Hyrathen hatte nun schon derart lange den Schu-de-Ret gepredigt und solch eine Kunstfertigkeit darin entwickelt, die Gedanken der Massen zu manipulieren, dass es kaum noch eine Herausforderung für ihn darstellte. Sein Erfolg in Duladel vor einem halben Jahr hatte bewiesen, dass man sogar ganze Nationen zum Einsturz bringen konnte, wenn man nur fähig genug war. Zu seinem Leidwesen hatte es in Duladel kaum Widerstand gegeben. Die Dulas selbst waren zu offen, zu zugänglich, um eine echte Herausforderung darzustellen. Letzten Endes hatte Hyrathen, den Scherbenhaufen einer Regierung zu seinen Füßen, nichts als Enttäuschung empfunden. Es war beinahe zu leicht gewesen.
»Ja, sie ist beeindruckend«, sagte er.
»Sie ist verflucht wie sonst niemand«, zischte Dilaf, »eine Angehörige des einzigen Volkes, dem Lord Jadets Hass gilt.«
Das war es also, was ihn beunruhigte. Viele Fjordeller gingen davon aus, dass es für Theonen keinerlei Hoffnung gab. Selbstverständlich war das Torheit, eine Lehrmeinung, die Fjordens historische Feinde mit theologischem Hass belegte. Dennoch glaubten viele Menschen daran, und anscheinend bildete Dilaf da keine Ausnahme.
»Jadet hasst niemanden außer denjenigen, die ihn hassen«, sagte Hyrathen.
»Sie hassen ihn aber!«
»Die meisten von ihnen haben noch nicht einmal von ihm predigen hören, Artet«, sagte Hyrathen. »Ihr König, ja. Höchstwahrscheinlich ist er aufgrund seiner Verfügung gegen deretische Priester verflucht. Doch das Volk hat bisher noch gar keine Gelegenheit erhalten. Sobald erst Arelon an Lord Jadet gefallen ist, können wir uns darum kümmern, in Theod einzudringen.«
Das Land wird nicht lange standhalten können, wenn ihm die restliche zivilisierte Welt feindlich gegenübersteht.
»Es wird vernichtet werden«,
prophezeite Dilaf mit zornentbranntem Blick.
»Yadet wird nicht tatenlos zusehen, wie unsere Artheten gegen die unbeugsamen Mauern der theoischen Herzen anpredigen.«
»Lord Yadet kann nur kommen, wenn alle Menschen unter fjordellischer Herrschaft vereint sind, Artet«, sagte Heraten. Er wandte sich von Elantris ab, um endlich die Kapelle zu betreten. »Das schließt die Menschen in Theod mit ein.« Dilafs Antwort war leise, doch jedes Wort klang kräftig in Heratens Ohren.
»Vielleicht«, flüsterte der arelische Priester, »aber es gibt einen anderen Weg. Lord Yadet wird sich erheben, wenn jede lebende Seele vereint ist. Die Theonen werden kein Hindernis darstellen, wenn wir sie erst einmal vernichtet haben. Sobald der letzte Theone seinen letzten Atemzug tut und die Elantria den Feuertod gestorben und völlig aus Sykla verschwunden sind, werden alle Menschen dem Wirren folgen. Dann wird Yadet kommen.«
Die Worte waren beunruhigend. Heraten war gekommen, um Arelon zu retten, nicht um es niederzubrennen. Es mochte sich als notwendig erweisen, die Monarchie zugrunde zu richten, und vielleicht würde er ein wenig adliges Blut vergießen müssen, doch am Ende stünde die Erlösung eines ganzen Landes. Die ganze Menschheit zu vereinen bedeutete für Heraten, sie zum deretischen Glauben zu bekehren, nicht die Ungläubigen zu ermorden. Aber sein Weg war vielleicht der falsche. Der Wirn wirkte nicht viel geduldiger als Dilaf, so viel bewies die Frist von 3 Monaten. Auf einmal wurde Heraten von einem Gefühl überwältigender Dringlichkeit gepackt. Der Wirn meinte, was er sagte, wenn Heraten Arelon nicht bekehrte, würde das Land vernichtet werden.
»Großer Yadet in der Tiefe«, flüsterte Heraten.
Er rief seine Gottheit nur in den heiligsten Momenten an. Richtig oder falsch, er wollte nicht das Blut eines ganzen Königreiches, selbst eines Ketzerischen, an seinen Händen kleben haben. Er musste erfolgreich sein. Glücklicherweise war seine Niederlage gegen die junge Theonin nicht so vollständig gewesen, wie sie wahrscheinlich annahm. Als Heraten den Treffpunkt erreichte, eine ansehnliche Zimmerflucht in einem der besten Gasthäuser Kaes, warteten dort viele der Adligen auf ihn, die er geladen hatte. Die Rede auf der Mauer von Elantris war nur ein Teil seines Plans gewesen, diese Männer zu bekehren.
»Seid gegrüßt, Lords«, sagte Heraten mit einem Kopfnicken.
»Tut nicht so, als sei zwischen uns alles in bester Ordnung, Priester«, sagte Idan, einer der jüngeren, lautstärkeren Adligen. »Ihr habt uns versprochen, eure Worte würden Macht bringen, aber anscheinend haben sie nichts als mächtige Verwirrung ausgelöst.«
Heraten winkte ab.
»Meine Rede hat ein einfältiges Göhr vor ein Rätsel gestellt. Man erzählt sich, die blonde Prinzessin habe Schwierigkeiten, sich zu merken, welches ihre rechte und welches ihre linke Hand ist. Von ihr hätte ich auch wirklich nicht erwartet, dass sie meine Rede versteht. Sagt mir bloß nicht, Lord Idan, dass ihr ähnlich verwirrt wart.«
Idan errötete.
»Natürlich nicht, Milord. Es ist nur so, dass ich nicht begreife, wie die Bekehrung uns zu mehr Macht verhelfen soll.«
»Die Macht, Milord, kommt mit dem Erkennen eurer Feinde.«
Heraten durchquerte das Zimmer, den allgegenwärtigen Dilaf an seiner Seite, und wählte einen Sessel. Manche Giorne zogen es vor, zu stehen, um ihr Publikum einzuschüchtern, aber Heraten fand es nützlicher, zu sitzen. In den meisten Fällen begannen sich seine Zuhörer unbehaglich zu fühlen, vor allem diejenigen, die selbst standen. Man wirkte beeindruckender, wenn man ein Publikum in seinen Bann ziehen konnte, ohne es körperlich zu überragen. Wie zu erwarten, setzten sich auch Idan und die anderen. Heraten stützte sich mit den Ellbogen auf den Armlehnen ab, verschränkte die Hände und betrachtete seine Zuhörerschaft schweigend. Er runzelte leicht die Stirn, als sein Blick auf ein Gesicht in der Nähe der Rückwand des Zimmers fiel. Der Mann war älter, vielleicht Ende 40, und kostbar gekleidet. Das Verräterischste am Aussehen des Mannes war das riesige, purpurn schimmernde Feuermal auf der linken Seite seines Halses und seines Gesichts. Heraten hatte Herzog Tel Rii nicht zu dem Treffen eingeladen. Der Herzog war einer der mächtigsten Männer in ganz Arelon, und Heraten hatte seine Einladungen auf die jüngeren Adligen beschränkt. Er hatte sich keine großen Chancen ausgerechnet, mächtige Männer davon zu überzeugen, dass sie ihm folgen sollten. In der Regel war es einfacher, junge Männer zu manipulieren, die ungeduldig darauf warteten, die aristokratische Erfolgsleiter zu erklimmen. An diesem Abend würde Heraten seine Worte sorgfältig wählen müssen, denn zur Belohnung würde er vielleicht einen mächtigen Verbündeten auf seine Seite ziehen können. »Und?« fragte Idan schließlich, der unter Heratens starrem Blick ganz nervös zu werden begann. »Wer ist es also? Wen habt ihr als unseren Feind erkannt?«
»Die Elantria«, sagte Heraten einfach. Er konnte spüren, wie sich Dilaf neben ihm verspannte, als das Wort fiel.
Idans Unbehagen verflog im Nu. Er lachte und warf einigen seiner Gefährten Blicke zu.
»Die Elantria sind schon seit 10 Jahren tot, Fjordella. Sie stellen gewiss keine Bedrohung dar.«
»Nein, mein junger Lord«, sagte Heraten, »sie leben fort, wenn man es so nennen kann. Ich spreche nicht von jenen erbärmlichen Bastarden in der Stadt«, sagte Heraten, »ich meine die Elantria, die in den Köpfen der Leute existieren. Sagt mir, Idan, seid ihr je einem Mann begegnet, der geglaubt hat, die Elantria würden eines Tages zurückkehren?«
Idans Lachen verstummte, als er über die Frage nachdachte.
»Iadons Herrschaft ist alles andere als absolut«, erklärte Heraten. »Im Grunde ist er mehr Reichsverweser denn echter König. Die Leute erwarten nicht, dass er lange herrschen wird. Sie warten auf die Rückkehr ihrer gepriesenen Elantria. Viele halten die Reoth für unecht, eine Art Probe, um zu sehen, wer der alten heidnischen Religion die Treue hält. Ihr alle habt gehört, was das Volk sich über Elantris zuflüstert.«
Heratens Worte waren nicht ins Blaue hineingesagt. Obgleich er erst seit ein paar Tagen in K.E. war, hatte er in dieser kurzen Zeit gut zugehört und gründlich nachgeforscht. Er übertrieb ein wenig, doch er wusste, dass diese Meinung existierte.
»Iadon sieht die Gefahr nicht«, fuhr Heraten leise fort. »Er erkennt nicht, dass seine Herrschaft geduldet, aber nicht wirklich angenommen wird. Solange den Menschen die Macht von Elantris im Gedächtnis haftet, werden sie Angst haben, und solange sie vor etwas mehr Angst haben als vor dem König, wird niemand von euch je mächtig sein. Ihr habt eure Titel vom König erhalten, eure Macht steht also mit ihm in Verbindung. Wenn er machtlos ist, seid ihr es ebenfalls.«
Jetzt hörten sie ihm